Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Samstag, den 18.04. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, heute ist ja das Format-Roulette wieder am Start. Doch bevor ich mehr darüber erzähle, trinken wir beide noch natürlich unseren Tee. Auch bei dem Wetter, es wird ja immer wärmer. Aber ich finde auch, man kann auch bei schönem warmem Wetter auch einen schönen Tee trinken. Ich habe mir hier einen Kurkuma-Honigtee zubereitet. Warte. Der ist noch furchtbar heiß. Ja, ist okay. Da habe ich den noch etwas länger ziehen müssen. Was steht heute an? Format Roulette ist ja dieses spezielle Format, wo wir immer Dinge experimentieren, ausprobieren und einfach mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Für die heutige Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Doch ich könnte natürlich jetzt erzählen, was ich gemacht habe. Aber weißt du was? Ich mach das noch ein bisschen spannender. Wir wechseln jetzt sofort zu einer anderen Aufnahme. Und naja, ich würde sagen, dann erfährst du schon, worum es geht. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wir beide hören uns dann morgen am Sonntag wieder. Dann gibt es wieder zum Wochenendausklang ein neues Blindbuch. Und ja, du kannst mir ja mal sagen, was du von dieser Idee hältst. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Ausgabe.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin nicht alleine. Diesmal gibt es aber kein Interview, sondern diesmal gibt es etwas ganz Besonderes. Ich durfte, ja, Holger vom Acker der Hörold gewinnen. Einige erinnern sich hier daran, ich habe vor einiger Zeit mit Holger bereits über sein Projekt sprechen dürfen. Und wie ihr wisst, Holger ist ein Hörspiel-Fan und er hat viel Expertise über die Jahre sammeln dürfen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, du Holger, hast du nicht mal Bock, dass wir beide über ein Hörspiel sprechen? Und er hat sich dem bereit erklärt und deswegen ist Holger heute dabei. Hallo Holger.
Hallo Ben, ja, freut mich sehr über die Anfrage. Ich war erst ein bisschen überrascht, habe auch überlegt, Podcast, soll ich nochmal einen Podcast machen? weil ich ja blogge bei der Hörold und es ist einfach diese Sicherheit mit, ich kann die Wörter ändern, wie ich will und ja, ich kann in Ruhe arbeiten und so, aber ich lasse mich auf das Experiment ein, sehr gerne. Ich habe ja auch was vorgeschlagen, was wir uns anhören können. Ich weiß nicht, willst du es gleich vorstellen oder soll ich kurz was dazu sagen?
Darfst du sehr gerne vorstellen.
Okay, also ich habe mich entschieden für Sherlock Holmes. Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs nennt sich eine Serie vom Verlag Titania Medien. Da ist gerade die Folge 70 rausgekommen. Der Titel ist Die Dame mit dem blauen Hut. Jetzt werden Sherlock Holmes Fans sagen, hä, nie gehört. Das liegt daran, dass es eine Art Adaption ist von einem anderen Autoren. Geschrieben wurde das von R. Austin Freeman. R ist, glaube ich, für Richard. Und ja, Ben hat gesagt, alles klar, hören wir uns das auch an. Fragen wir mal Titania Medien, habe ich gesagt. Wir können Titania Medien fragen, ob sie uns ein Rezensionsexemplar zur Verfügung stellen können. Also ich habe hier wirklich die physische CD jetzt hier vor mir liegen. Und ja, lass uns drüber reden.
Genau. Das war, also hat richtig unkompliziert tatsächlich geklappt und ich bin ja auch sehr dankbar Titania Media, dass die uns das Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Ich besitze keinen CD-Player mehr, deswegen haben die mir netterweise auch die Audiodatei zur Verfügung gestellt und ich konnte das über die Osterfeiertage tatsächlich hören und ja, vielleicht für die einen oder anderen, die wissen es, ich bin so ein Sherlock Holmes Fan, ich habe ziemlich viel schon von Sherlock Holmes gelesen, gehört, alles Mögliche und bezeichne mich auch hin und wieder so als Sherlock Holmes Ultra. Ja, und dann bin ich auf diese Folge, nachdem Holger das gesagt hat, dass wir uns die Folge anhören, bin ich gestolpert und dachte mir, hä? Also ja, die Dame im blauen Hut sagt mir gar nichts. Und dann habe ich es mir angehört und ich muss sagen, es ist anders. Also für jemand, der schon sehr viele Sherlock Holmes Hörspiele gehört hat, die immer sich mit den Klassikern, wie zum Beispiel das Musgrave-Ritual oder aber der Hund von Baskerville, mit den Sachen sich beschäftigen, ist das mal erfrischend, sich andere Folgen, ja, oder andere Fälle sich mit denen auseinanderzusetzen. Holger, wie ging es dir dabei? Also bist du ein Sherlock Holmes-Fan? Hast du schon viele Sachen von Holmes gehört?
Ja, also Holmes mag ich grundsätzlich auch gerne und ich finde auch das, was du eben angesprochen hast, es gibt natürlich die klassischen Fälle und sich da auch verschiedene Versionen anzuhören, finde ich auch total spannend und interessant. Und Titania hat halt damals, es ist glaube ich auch schon, ich weiß nicht, wie lange die das machen, 15 Jahre, länger, ich weiß es nicht, die haben halt einen anderen Ansatz gefahren. Also so ausgedachte Sherlock Holmes Geschichten gibt es ja auch von ganz vielen Verlagen. Und die hatten erst, glaube ich, angefangen mit ganz eigenen Geschichten und dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, sie könnten quasi Detektive, also Detektivgeschichten aus der Zeit nehmen, von der Konkurrenz quasi zu Arthur Conan Doyle und das umdichten auf Sherlock Holmes. Und das ist wirklich auch ein sehr interessanter, spannender Ansatz. Deswegen, und ich kannte diesen Autor jetzt noch nicht. Die haben auch ein paar andere Autoren halt, wie gesagt, genommen. Unter anderem haben sie auch mal einen genommen, der ist quasi nicht so ein richtiger Detektiv, sondern eher schon so eine Art Geisterjäger, Flaxman Low. Okay. Da haben sie aber eine Geschichte genommen, die nicht ganz so fantastisch ist. Also wo es quasi schon noch eine reale Erklärung gibt, aber trotzdem also für eine Sherlock Holmes Geschichte ein bisschen irre ist, sage ich mal wahrscheinlich, die Auflösung. Ja. Und auch hier Mr. Freeman liefert eine sehr interessante Erklärung am Ende für den Fall. Ja, also ich muss sagen, mitraten ging schon so und um ehrlich zu sein, ich fand die Lösung schon, also das passt schon, das macht natürlich alles Sinn, wenn man alle Punkte so zusammenzählt, aber sie erscheinen mir trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen unlogisch und ob das so funktionieren kann, aber ja, man weiß es nicht.
Ja, genau. Also, wie fandest du es denn? Ja, also ich war hin und her gerissen. Ich habe die Folge, oder das hört die Folge zweimal gehört, weil ich beim ersten Mal so ein bisschen dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie so die anderen Hörspiele rund um den Meisterdetektiven. Und beim zweiten Mal habe ich dann auch gedacht, okay, da kommt dieser typische, ja, homische dieses homische Gefühl kommt dann tatsächlich auf. Aber ich muss sagen, diese Folge fand ich vom Erzählerischen, also von den Sprechern, super. Gibt zwar ein, zwei Ausnahmen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber so dieses, worum es sich geht. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht. Ich lese mal ganz kurz die Beschreibung vor. Die attraktive Edith Grant wird brutal ermordet, in einem Erste-Klasse-Zugabteil aufgefunden. Wenig später verhaftet die Polizei einen jungen Maler, der mit dem Opfer kurz zuvor im Streit geraten war und zudem einen Medaillon vom Tatort mitgenommen hat. Dessen Unschuld zu beweisen, stellt für Sherlock Holmes keine leichte Aufgabe dar. Denn alles scheint gegen den Beschuldigten zu sprechen. So. Soweit so ein typischer Holmescher Fall, würde ich fast behaupten.
Ja.
Aber die Herangehensweise ist anders. Und was auch auffällt, also was mir so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, also Holmes spricht für mich viel zu viel. Ich kenne Holmes als diesen phlegmatischen, diesen sehr zurückgezogen und diesen grüblerischen. Also es wird immer wieder so als Running Gag in der Folge aufgebaut, dass Watson dann irgendwie sowas sagt, ach, jetzt ist einfach Holmes abgehauen, ohne etwas zu sagen. Das passiert. Aber dennoch spricht Holmes spricht er auch über seine Theorien. Und eins seiner Charaktereigenschaften eigentlich ist es ja schon, dass Holmes nie über seine Gedanken, über seine Konstrukte gesprochen hat, die in seinem Kopf einfach stattgefunden haben. Und das taucht hier in ein, zwei Passagen auf, wo ich gedacht habe, okay, anders. Was man merkt, was ich dann mir so als Erklärung dafür zusammengesucht habe, ist, dass Holmes vielleicht etwas älter geworden ist. Denn mein Gefühl war es, wie ich so, dass Watson und Holmes beide schon, also die sind ja schon in den generellen Geschichten, sind sie ja auch schon etwas im fortgeschritteneren Alter. Aber jetzt sind sie einfach noch ein paar Tage älter. Und dass das dazu geführt hat, dass Holmes einfach so, ja doch vielleicht etwas sozialer geworden ist, soziale Einstellung einfach hat.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil er wird ja auch eingeladen von diesem Maler zu dessen Richtig. Ausstellung am Anfang. Genau. Und da ist ja auch Watson ganz überrascht, dass Holmes quasi an einer Festivität teilnimmt zu dieser Aufstellungseröffnung. Und kann sein, ja, also genau, es stimmt, es sind verwunderliche Sachen. Wie gesagt, es ist eigentlich für einen anderen Detektiv geschrieben. Ja. Und was ich auch denke, also es ist wirklich interessant. Also liegt es jetzt daran, dass der andere Autor seinen Detektiv viel mehr mit dessen Kompagnon interagieren lässt, dass der eben da mehr redet. Ich habe tatsächlich auch angefangen, die Originalgeschichte nachzulesen, bin aber noch nicht ganz durch. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Und dann ist es natürlich dieses Medium, weil du ja auch gesagt hast, ja, du hörst gerne Hörspiel, aber vielleicht auch mehr Hörbuch. Und das ist natürlich auch notwendig, quasi im Hörspiel, dass mehr geredet wird.
Ne? Klar,
dass
logisch.
Die Interaktion stattfindet. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt quasi aus technischen Gründen, aus erzählerischen Gründen, dass die älter geworden sind, oder weil es aus der Feder eines anderen Autors stammt, kommt. Aber interessante Bemerkung, finde ich gut. Also
ja. Also ich habe gerade noch mal parallel noch mal den Wikipedia-Artikel zu Richard Austin, er heißt mich übrigens Richard Austin Freeman eröffnet. Und er war ein britischer Kriminalschriftsteller und der hat alles rund um diesen Dr. Thorndike quasi gebaut, also ein Mediziner, und der hat Fälle gelöst, scheinbar,
genau. Wenn
ich das richtig über die Sache lese. Ja,
genau. Und also, das bringt auch, das habe ich wiederum auch gelesen, das bringt sozusagen auch eine andere Methodik rein. Ja. Das erklärt, ich habe wirklich dann nochmal ein bisschen recherchiert, und Mr. Freeman hat quasi auch erklärt, wie sein Detektiv funktioniert. Ja, also es war wohl so, dass Arthur Conan Doyle zwischendurch mal gesagt hat, ich habe keine Lust mehr auf Holmes.
Richtig.
Ja, dann gibt es ja auch den Reinfall sozusagen, oder Reichenbach. Okay, ich sage jetzt ja. Reinfall, genau. Oh Gott. Es war ein Reinfall, also für ihn war es ein Reinfall. Stimmt. Und deswegen ist dann Holmes auch wieder aufgetaucht. Genau, aber es gab quasi so eine kurze Phase. Also grundsätzlich werden wahrscheinlich viele Autoren gesagt haben, okay, ich kann auch noch so eine Detektivgeschichte schreiben, und jetzt ist sogar noch der Moment, Holmes hat keine Geschichten mehr, jetzt steige ich da noch ein. Und auch diese Geschichte von Mr. Freeman ist, glaube ich, 1908 erschienen, also auch in dieser Zeit. Und er hat aber gesagt, nee, ich mache einen anderen Detektiv. Also es ist ein Mediziner, ein Rechtswissenschaftler, Rechtsmediziner, und der macht nicht dieses, Deduktion, genau. Bei Holmes, der sich ja viel im Kopf durch
Schlussfolgerungen
zusammenreimt. Und es gibt quasi so eine Grauzone, ja, wo sich das überlappt, aber der geht quasi nochmal wissenschaftlicher vor. Und da ist übrigens eine Szene, was ich wiederum total albern und komisch fand, wo ich dachte, was haben sie sich denn dabei gedacht, wo sie sagen, also die Frau wurde ja verraten, wurde ermordet, und es gibt eine Wunde, und da wird gesagt, da wird die exakte Millimeterzahl der Wunde genannt. Und da sage ich auch, er ist doch da in den Raum gekommen, guckt sich die Frau an, er hat jetzt kein Maßband, also es wird zumindest nicht gesagt, es wird kein Maßband rausgeholt und so, und es wird quasi exakte Millimeterangabe gemacht. Das fand ich auch ein bisschen okay, da hat sich der Autor ein bisschen zu viel ausgedacht, was Dr. Thorndike oder in dem Fall eben Holmes leisten kann. Aber das ist auch etwas, was, glaube ich, einen Unterschied macht zu einer klassischen Holmes-Geschichte, dass ich glaube, Dr. Thorndike quasi auch, glaube ich, so Experimente macht oder andere Indizien sammelt. Also
definitiv, aber das hat ja, Holmes hat das ja auch schon immer gemacht. Also Experimente oder dieses wissenschaftliche Arbeiten, das gehörte schon immer zu Holmes Strategien oder Herangehensweisen. Ich finde, das sieht man ganz schön, wenn man die moderne Serie, die moderne Interpretation von Sherlock Holmes in der Serie, der BBC BBC-Serie Sherlock sich anschaut, da wird ja auch, da experimentiert ja auch viel. Und das kommt auch in den Büchern, kommt das so wie vor. Ein schönes Beispiel ist dafür, dass Holmes erzählt, dass er so ein, ja, über, was war denn das, Asche und so weiter, dass er da so eine Abhandlung drüber geschrieben hat. Also er beschäftigt sich ja schon mit Dingen auch auf einer wissenschaftlichen Ebene, die für die damalige Zeit einfach auch schon sehr weit war. Für die alle, die das nicht wissen, Sherlock Holmes basiert ja auf einer halbrealen Person und das war auch ein Mediziner, der dahinter steckte. Also im Endeffekt ist es so, dass Sherlock Holmes auf zwei Medizinern basiert, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe.
Ja.
Und ja, man
und Arthur Conan Doyle selber war ja auch vielseitig interessiert.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Charité.
Ja, vom Namen
her. Da geht es halt um die Charité und in der ersten Staffel geht es um Robert Koch und Rudolf Virchow, also zu dieser Zeit. Es geht um Tuberkulose und so. Und da ist auch ganz kurz ein Auftritt von Arthur Conan Doyle quasi. Und das ist real, dass Arthur Conan Doyle quasi nach Berlin gereist ist als Journalist, um da etwas medizinisch zu untersuchen oder zu erfahren oder sowas. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend bei ihm. Also deswegen auch seine Figur Sherlock Holmes, wie du sagst, das ist auch für die Zeit damals ein ganz toller Ansatz und es kam ja alles absolut quasi, dass die Polizeiarbeit sich so verändert hat, also so wie es in dem Roman quasi vorgestellt wird, dass er ja die Polizeiarbeit, also der Sherlock Holmes die Polizeiarbeit anders angeht, ja, die Lestrade und so, die Polizisten, die tappen ja immer ein bisschen im Dunkeln und tappen auf den Tatorten rum und er immer so, nee, Vorsicht und wir müssen hier Spuren sichern und sowas, das gab es ja wirklich zu der Zeit erst höchstens im Beginn, ja, richtig, also da gab es nicht sowas Forensik und sowas. Und das ist schon spannend, dass diese Autoren sich quasi damit auseinandergesetzt haben und vielleicht teilweise sogar Sachen angestoßen haben, dass das überhaupt integriert wurde in die Polizeiarbeit.
Definitiv, absolut möglich. Du hast Lestrade gerade angesprochen. Ja. Der ist mir tatsächlich, da bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen verschnupft reagiert. Also er wird in den Geschichten, er wird nicht immer als der beste Freund von Holmes dargespielt. Es gibt andere Interpretationen, auch Hörspielinterpretationen. Da wird so, Lestrade als Zuarbeiter von Holmes beschrieben und er lässt Holmes immer in einem guten Licht einfach darstellen. Hier in dieser Ausführung hat man aber so den Eindruck, dass das wie so ein krasser Gegenspieler eigentlich zu Holmes ist und der an Holmes und Holmes Arbeit kein gutes Haar erkennen lässt. Und das fand ich etwas, ich fand das etwas schade. Es ist erfrischend, es ist anders. Wie hast du das so aufgefasst?
Da muss ich tatsächlich sagen, die Figur kann ich gar nicht so genau einordnen. Ne? Also ich weiß genau, er ist der Polizist. Also es gibt, glaube ich, er ist aber nicht der so doof rüberkommt und sagt, ich verstehe hier nichts. Ne? Wie du sagst, ich glaube, er ist in der Folge, ich weiß gar nicht, wie es in den anderen Folgen ist, dass er wirklich eher so dagegen ist.
Richtig.
Ja, hast du recht. Und es gibt aber, glaube ich, auch Figuren, die so wirklich dumpf, polizistenmäßig, ich bin gerade im Tatort rumgetrabbelt, ich weiß gar nicht, was sie meinen. Ich dachte, Lestrade ist auch immer so ein bisschen der aus dem Moostopf kommt. Und das ist ja in der Folge nicht so unbedingt.
Nee.
Das stimmt. Also ich habe mich nicht an ihm gestört. Ich erwarte sozusagen bei einer Holmes-Geschichte, okay, gibt einen Polizisten und der ist nicht besonders hilfreich. Aber dass er jetzt wirklich dagegen agiert oder sagt, das machen wir auf keinen Fall, das eigentlich auch nicht. Und wie gesagt, leider habe ich das Original noch nicht fertig gelesen. Gibt es auch, übrigens, könnt ihr euch kostenlos raussuchen, ne? Wenn ihr Richard Austin Freeman sucht und Dr. Thorndike, Cases of Dr. Thorndike und das heißt jetzt aber nicht The Lady with the Blue Hat oder so, sondern es heißt The Blue Sequin, die blaue Paillette.
Ah, okay. Stimmt. Das macht eigentlich... Ergibt auch Sinn, genau. Wenn man das Hörspiel sich anhört.
Genau.
Ja.
Okay, genau. Das macht dann noch mehr Sinn. Ja. Also, wobei der Hut ja auch wichtig ist für den Fall. Also es ist alles, ja, wir dürfen nicht zu viel verraten, aber also, es macht schon Spaß. Was ich interessant fand, dass du meintest, aber was war's? Vielleicht so ein bisschen das Tempo oder dass du diese Erzählweise magst. Also was Titania, glaube ich, durchaus ab und zu auch kritisch angelastet wird, ist, dass sie sehr schwelgerisch vorgehen, sich ja. Zeit lassen, ja, also eine gemütliche Darbietung bieten. Und ich muss auch sagen, die Geschichte ist mir auch fast schon wieder ein bisschen zu lang und langsam. Und ich glaube, dass sie sich zum Beispiel diese Szene am Anfang, wo auch ein Kunstkritiker auftritt, das hat sich, glaube ich, Marc Gruppe selber ausgedacht, also der Regisseur von Titania. Und ich habe kurz drüber nachgedacht, ob Marc Gruppe damit Kritiker, Hörspielkritiker quasi auch ein bisschen vorführen wollte, dass er sagt, ich bin auch Künstler. Also Marc Gruppe ist, glaube ich, auch ein ganz netter Kerl. Ich glaube, er würde jetzt niemanden persönlich so vorführen oder irgendjemand meinen, aber dass er sich da über diesen Kunstkritiker so lustig macht und da kommt wieder so ein Schnösel und der will sich dann eigentlich auch noch über Sherlock Holmes lustig machen und Sherlock Holmes rollt auch schon mit den Augen, als der reinkommt und so. Also es ist eine nette, lustige Szene, aber die hätte es halt überhaupt nicht gebraucht.
Nein.
Und dadurch ist das Hörspiel halt einfach mal 5 Minuten länger, ist auch in Ordnung, macht auch Spaß, aber man denkt so, ja, warum eigentlich? Hat das irgendwas für die Erzählung gebracht? Hätten nicht Holmes und Watson quasi denselben Dialog führen können und sich über die Bilder unterhalten können oder so? Also
richtig.
Fällt mir gerade noch so ein.
Absolut, das ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Und ich habe tatsächlich irgendwie noch bis zum Schluss, bis zu diesen wichtigsten Szenen, habe ich gedacht, kommt der Kritiker noch irgendwie auf? War der Kritiker jetzt vielleicht sogar irgendwie maßgeblich an dem Mord irgendwie beteiligt etc.? Das kann man ja schon vorwegnehmen. Der Kritiker kommt nur einmal vor, dann nie wieder.
Stimmt.
So, und das, also ja, es hat zur Atmosphäre irgendwie was dazu beigetragen, aber er hatte dafür dann wiederum zu viel Raum eingenommen. Ja, ist eine Entscheidung gewesen. Und ansonsten fand ich, die Figuren waren gut gewählt. Der Sprecher von Sherlock Holmes ist hier in dem Fall Joachim Tennestedt. Ich muss sagen, ich kannte von ihm vorher keine Sprecherrollen, weil mir die Stimme so unbekannt vorkam. Kanntest du vorher irgendwelche anderen Rollen, die er gesprochen hat?
Ah, was hat Joachim Tennestedt noch gemacht? Also auf jeden Fall hat er schon viele Sachen gemacht, aber was fällt dann noch unter das ist seine Rolle? Oder vielleicht auch Synchronisation. Also ich glaube schon, dass es ein bekannter Sprecher ist. Jetzt ich als Hörspielexperte, wie du mich angekündigt hast, stehe gerade ein bisschen blank da. Es ist mir richtig ein bisschen peinlich, aber also ich glaube auch, er ist schon ein bekannter Sprecher, ne? Und Detlef Bierstedt als Watson ist natürlich noch bekannter. Aber diese Kombi ist schon bekannt. Und ich glaube, lustigerweise, einer von beiden hat, glaube ich, auch mal in einer anderen Serie die andere Rolle gesprochen. Also es gibt, recherchieren wir mal für ein andermal. Aber was die beiden noch so gemacht haben. Aber da gibt es, glaube ich, noch irgendwas Lustiges, dass Joachim Tennstedt, glaube ich, auch mal den Watson gesprochen hat oder so.
Durchaus möglich. Ich habe gerade mal kurz geguckt. Also Joachim Tennstedt kennt man unter anderem als die deutsche Feststimme von Jeff Bridges, von John Malkovich, Jim Belushi, Billy Crystal, Michael Keaton, Anthony Daniels, Bruce Boxleitner, wer auch immer das ist, Billy Bob Thornton, Brian Creston, Keith Carradine, Zeki Noy und Tom Hanks. Also
ja, es sind viele. Also Tom Hanks ist ja wahrscheinlich nicht die Stimme, oder doch?
Nee, seit 2013
spielt er die Stimme. Nee, da ist er irgendwann eingesprungen, genau.
Ja.
Aber ja.
Es ist schon.
Okay, also Asche auf unser Haupt, dass wir jetzt Joachim Tennstedt nicht sofort runtergebetet haben, aber dafür gibt es ja das Internet. Sehr gut.
Richtig. Genau. Ja, was ist unser Fazit eigentlich?
Hast du Es ist ein untypischer Fall.
Ja, definitiv.
Muss man so sagen. Untypischer Tod. Ist spannend. Es ist für Titania Medien, jetzt hast du ja nicht so viel gehört, aber ich glaube, es ist für Titania Medien in dieser Sherlock Holmes-Serie wiederum relativ typisch, ja. Also die Art, wie erzählt wird, ja, dass sie sich Zeit lassen, dass was hergeleitet wird, ist gut. Und ich würde sagen, es hat schon Spaß gemacht, das zu hören. Und ich bin gespannt, also ich nehme an, dass sie jetzt von Freeman, von Dr. Thorndike noch mehr nehmen. übernehmen werden. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob sie schon von ihm Fälle hatten. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
Ja, ich kann übrigens sagen, die letzte Folge 69 kam auch von Richard Freeman. Die Perle des Mandarins habe ich gerade noch mal nachgeguckt.
Ah ja, genau, stimmt.
Also, sehr gut. Ja, also ich finde auch, es war tatsächlich ein untypischer Fall. Ich fand die Figuren, fand ich gut. Ich fand die gut, waren gut gesprochen. Die haben einen schönen Job gemacht. Ich mochte auch so ein bisschen die Herangehensweise. Ich mochte ein paar Stilelemente, die sie da so reingebracht haben. So, also es gibt so eine Szene so im Waggon, die später nochmal kommt. Die fand ich ganz, ganz charmant. Ich fand auch lustig, wie Holmes so eine bestimmte Person vorgeführt hat, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Die Auflösung des Falls fand ich etwas. Sie war speziell, also deswegen auch untypisch. Ansonsten war alles zusammen, es war eine solide Folge, ist ein solides Hörspiel, was sie da gemacht haben. Und ich persönlich kann mir sagen, dass ich auf jeden Fall weitere Folgen mir definitiv anhören werde, weil es einfach Spaß gemacht hat. Du hast das Gefühl, da haben sich Leute mit Holmes auseinandergesetzt und haben einfach zwei Sachen miteinander kombiniert, diesen von Sachen von Richard Freeman und einfach dieses typische, ja, was man, dieses typische Holmes im Endeffekt. Und dann diese Buddy Holmes und Watson einfach gut dargestellt. Und ja, auch wenn mir die Stimme von Holmes ein bisschen, am Anfang bin ich nicht ganz so warm geworden mit der Stimme, deswegen habe ich ja gesagt, dass ich das zweimal mir angehört habe, nicht nur um den Fall besser zu verstehen, sondern auch um die Stimme, dass die so eingängig war, denn ich bin mit einer anderen Stimme quasi, ja, die ist meine Stimme für Holmes, ist ganz charakteristisch für ihn, aber alles im einen solide gemacht und ich sag gerne mehr davon.
Ja, ja, kann ich mich, wie gesagt, nur anschließen, auf jeden Fall. Gut, Ben, genau. Ich danke dir, hat Spaß gemacht, ja, ich bin fand gespannt, ich was die Leute sagen und ich weiß nicht, genau, also wenn jemand Lust hat, seine Einschätzung abzugeben, soll sich gerne mal melden, also ich werde auf jeden Fall auch nochmal drüber bloggen, dann kann man auch schreiben und wir sind ja auch bei Blue Sky erreichbar.
Richtig.
Oder ich bin auch bei Mastodon,
du bist auch bei
Mastodon, ja genau,
ja natürlich,
also
natürlich.
Wer auf einer dieser Plattformen unterwegs ist und wenn die Verlinkung kommt auf diesen Podcast, ja, nutzt eure genau. Möglichkeit und sagt uns, was ihr von dem Hörspiel haltet.
Exakt, richtig. Und nochmal vielen Dank an Titania Medien für die Zurfügungstellung des Rezensionsexemplars. Das wissen wir auch sehr zu schätzen. Ja, und jetzt würde ich sagen, euch allen, nehmt euch die Zeit, hört euch die Folge an und setzt euch vielleicht mit dem Hörspiel auseinander. Ich kann nur von meiner Stelle aus sagen, viel Spaß damit. Und Holger, es war mir ein detektivisches Vergnügen, mit dir über diese Folge zu quatschen.
Ja, genau. Nächstes Mal müssen wir uns noch mehr Mühe geben und Sherlock Holmes-mäßig alles analysieren.
Richtig, richtig. Genau.
Gut, genau. Ja. Alles Dankeschön, mach's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.